ARD. Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann. Das hat einst Was-bin-ich-Quizmaster Robert Lemke gesagt. Heute sind Autos sehr schnell und wenn man Denken in Reagieren überträgt, dann stimmt die Aussage auch abseits der Pointe. Wie ist das, wenn im Alter die Aufmerksamkeit so langsam nachlässt? Wird man dann zur Gefahr und sollte sich selbst aus dem Verkehr ziehen, also den Führerschein abgeben? Und wer überprüft und entscheidet das?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Loper und habe mit 14 Jahren den Moped-Führerschein gemacht, danach den fürs Motorrad und mit 18 den fürs Auto. Jetzt bin ich 62 und habe ihn immer noch, klar. Aber bin ich noch so reaktionsschnell wie bei der Fahrprüfung vor gut 4 Jahrzehnten? Oder bin ich sogar fitter wegen der vielen Jahre an Erfahrung? Und wie sieht das in 25 oder 30 Jahren aus? Sollte da nicht besser ein Außenstehender sagen, ob ich noch in der Lage bin, ein Auto zu führen, ohne mich und andere zu gefährden? Wir sprechen gleich über eine Untersuchung des GDV zur Unfallbeteiligung Älterer und zu einem Modell, das stressfrei die eigene Fahrtauglichkeit einzuschätzen hilft. Der GDV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem es keine Pflichtuntersuchungen für ältere Führerscheinbesitzer gibt. Anders zum Beispiel in Italien. Von unserem Korrespondenten dort erfahren wir, wie akzeptiert die medizinischen Checks dort sind und das seit 100 Jahren. Natürlich sprechen wir mit Menschen über 80, Hörerinnen und Hörer vom Sachsenradio, wie sie zur Fahrtauglichkeit und eventuellen Kontrollen stehen. Und ich habe drei Gäste, eine Seniorenbegleiterin, einen Fahrlehrer, einen Unfallforscher. Ich stelle sie gleich vor. Autofahren im Alter zwischen Selbstbestimmung und Verkehrssicherheit. Annette Hofmann ist bei uns. Sie ist Begleiterin für die Seniorenhilfe aus Leipzig. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Lars Hannawald ist Professor für Kfz-Technik und Sicherheit an der HTW Dresden und unser Experte jetzt für Unfälle, wie sie zustande kommen und was die Technik damit zu tun hat und vielleicht auch helfen kann. Hallo, Herr Hannawald.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Peter Losleben, der Vorsitzende des Landesverbandes Sächsischer Fahrlehrer, der selbst eine Fahrschule in Aue-Bad Schlema betreibt, ist auch dabei. Hallo.
Guten Abend.
Wir haben für diese Sendung wieder unsere Studios in Leipzig und in Dresden zusammengeschaltet, in bester Qualität, das ist erstmal schön. Und wenn wir über Autofahren im Alter sprechen, und jetzt kann man ja auf unserer Internetseite anschauen, dann sind wir ja alle noch so irgendwie Mittelalter. Das heißt, das Thema selber betrifft uns ja noch gar nicht so richtig, wir, die wir jetzt hier gerade in der Runde sitzen. Aber wir werden natürlich auch viele Seniorinnen und Senioren zu Wort kommen lassen, die sagen, wie sie das sehen in einem etwas vorgerückten Alter. Aber ich frage jetzt einfach mal so blau heraus, Frau Hofmann, ohne das Alter wissen zu wollen, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass Sie irgendwann vielleicht mal sagen, da höre ich da mal auf mit Autofahren, wenn, Pünktchen, Pünktchen, was wäre hinter dem Wenn?
Ja, der Gedanke beschäftigt mich mit der Arbeit durch die Senioren natürlich. Ich möchte nicht dran denken, also es schränkt einen unglaublich ein. Das ist, wenn man sich das wirklich bewusst macht,
ja.
Mir kraut's vor dem Tag, ja.
Also es gibt kein Datum, wo Sie sagen, wenn ich mal 85 bin, dann denke ich drüber
nach. Nein, das
kann
man im Alter nicht festmachen.
Genau.
Also das merke ich im Alltag, ne? Definitiv.
Und dadurch, dass Sie sozusagen diesen, ich sag mal, in die Zeitmaschine steigen, wenn Sie dann jemanden mit 90 plus neben sich sitzen haben oder eine Frau mit, keine Ahnung, Ende 80 und vielleicht schon dem einen oder anderen Gebrechen, dann sehen Sie natürlich und sagen, wie wichtig es ist, noch irgendwie Mobilität herzustellen.
Ja, das ist im Alter besonders Arztbesucher, ja, oder überhaupt andere Besucher.
Ja, auch mal wieder Leute treffen irgendwo, ne? Das ist
genau,
ja auch wichtig.
Die Gesellschaft.
Wir gucken da mal noch genauer rein. Ich will nur erstmal so, dass wir so ein Gefühl kriegen, warum sind Sie im Einzelnen hier? Was mir wichtig war, dass Sie, Frau Hofmann, uns so ein bisschen Insight geben können, weil Sie ja täglich in Berührung sind mit Menschen, die sagen, jetzt habe ich Defizite. Die Defizite haben sich eingeschlichen über die Zeit und jetzt kann ich was nicht mehr. Gibt es eigentlich auch noch Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die noch selber fahren, die sagen, schön, dass Sie jetzt da sind, aber ich muss jetzt mal ins Auto und nucht. Los?
Ja, es gibt solche, da mache ich mir auch noch keine Gedanken. Und aktuell haben wir aber auch einen Fall, ich sage mal, die männliche Selbstüberschätzung. Da arbeite ich und auch der Sohn ja aktiv dagegen und wir versuchen das wirklich immer mit allen möglichen Tricks eben vom Autofahren abzuhalten. Und oftmals springe ich dann eben ein und so frei nach dem Motto, Mensch, lass uns das zusammen machen.
Ja,
ich fahre.
Ich habe gerade Lust.
Und damit, ja.
Okay.
Also bekommt man es auch, wie gesagt. Es gibt aber auch Leute, die sehr einsichtig sind.
Ja, ich frage mal den Unfallforscher, Professor Hannawald, Sie sind ja noch relativ weit weg, denke ich mal, davon und wissen aber trotzdem auch, wo die Schwierigkeiten liegen. Schon mal Gedanken gemacht darüber, dass Sie sagen, irgendwann mache ich das mal?
Also so konkret noch nicht, aber ich hoffe, dass ich selber auf den Gedanken komme und mir das nicht erst beigebracht werden muss, wenn es denn soweit ist, sagen wir mal in die Richtung. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, und das merke ich, ich selber wohne in Dresden, meine Eltern wohnen noch auf dem Land, ist, glaube ich, auch immer, welche sonstigen Möglichkeiten der Mobilität habe ich denn noch? Man hat es gerade angesprochen, die Mobilität zum Arzt, zum Einkaufen, zum, ja, was auch immer eben zu tun ist, die ist natürlich in der Stadt eine ganz andere, grundsätzlich mit dem ÖPNV und, als eben auf dem Land. Das heißt, das hat auf dem Land auch einen ganz anderen Stellenwert, das Selbstfahren müssen und so weiter. Und das geht eben weiter bis Lieferdienste, die eben in der Stadt ganz gut angebunden sind und auf dem Land eben nicht so gut. Also dort wird auch weniger Angebot gemacht, das Auto stehen zu lassen.
Ja, wir haben jetzt gerade aktuell den Fall, dass in Leipzig sehr viel gebaut wird und dadurch gewohnte Strecken nicht mehr funktionieren. Also ein Bekannter von mir, der mal über einen Schlaganfall Mobilität Einschränkungen hat und seine Mutter, die vom Alter her eingeschränkt ist, wollen ganz gerne mal besuchen. Wir planen seit einem Monat. Wie geht das jetzt mit diesen ganzen Umbauten? Und am Ende wird es sein, ich setze mich ins Auto und hole die beiden. Dann haben wir genauso eine ähnliche Situation wie bei Frau Hofmann, dass man sagt, da unterstützt jemand, weil es dann so von allein nicht mehr geht. Herr Losleben, Sie sind ja mit Auerbach Schlema jetzt in der Stadt, aber doch im ländlicheren Raum unterwegs. Wie ist das so in Ihrem Umfeld? Leute, die bei Ihnen im Auto sitzen, fangen ja gerade erst an. Sie helfen den Leuten ins Autofahrerleben hineinzukommen. Denken Sie manchmal drüber nach, wann das mal zu Ende sein müsste?
Ja, natürlich. Man muss immer überlegen, ne? wie lange fährt man? Und unsere Aufgabe als Fahrlehrer ist ja mehr, den Menschen zur Mobilität zu verhelfen, so lange wie es irgendwie geht. Es ist ja in der Runde schon gesagt worden, man muss irgendwann natürlich überlegen, ob man sich ins Auto setzt und jetzt alleine fährt. Aber viele Dinge lassen sich mit kleinen Hilfen durchaus regeln, um Mobilität auch noch recht lange erhalten zu können.
Da fragt man auf jeden Fall nochmal nach. Ich habe auf jeden Fall auch eins getan. Ich habe in meinem Dorf im Leipziger Land, da leben ja viele Menschen, die bereits 80 Jahre oder älter sind, auch wenn der Bus dort in der Regel stündlich fährt, für viele Wege ist ein Auto auch nötig. Und die Frage, ist es denn verantwortungslos, wenn man sich hochbetagt hinter das Steuer setzt, die treibt halt garantiert auch viele um. Und manchmal verschiebt sich so ein Vorsatz dann vielleicht auch, je älter man wird, schiebt man es noch ein bisschen raus. Ganz in meiner Nähe lebt ein älteres Ehepaar, Namen lassen wir mal beiseite, und er fährt noch Auto und sie auch, aber bei ihm ist es eben besonders auffällig, weil er auch mittlerweile beim Laufen schon stark eingeschränkt ist, aber ins Auto steigt er dann eben doch noch, um Wege zu erledigen. Und ich habe ihn mal mit dem Mikrofon besucht und erstmal gefragt, seit wann er denn eigentlich den Führerschein hat.
Also ich habe in Großenhain, wo ich herstamme, als ich 20 Jahre alt war, die Fahrerlaubnis erworben. Na, ich bin jetzt 91.
Wie ist das generell, wenn Sie so Ihr Autofahrleben Revue passieren lassen? Haben Sie sich als Fahrer verändert? Waren Sie früher vielleicht auch mal flotter unterwegs oder waren Sie immer schon ein aufmerksamer Fahrer?
Also das müssten eigentlich andere beurteilen. Ich denke schon, dass ich vorausschauend war und besonders jetzt eigentlich im Alter. Ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, überhaupt noch Auto zu fahren. Wenn ich es mit meinen körperlichen Möglichkeiten vergleiche, geht das noch? Also ich fahre nur Kurzstrecken und auch nur bekannte Strecken, das muss ich sagen. Und man muss noch sagen, ich fahre nur am hellen Tage.
Können Sie sich noch erinnern, in welchem Alter Sie sich solche Dinge vorgenommen haben? Unter dem Motto, ich schränke mich jetzt bewusst auf das Notwendige ein. Gab es dafür irgendeinen Anlass oder hat sich das so schleichend ergeben?
Naja, man beobachtet sich ja selbst. Und wenn man Kraftfahrer ist, muss man reagieren können und zu sich kritisch sein und fragen, hast du das jetzt richtig gemacht? Es ist schon komplexer und anspruchsvoller geworden. Aber man ist natürlich auch, ich würde sagen, mit der Belastung gewachsen. Man hat einen erheblichen Erfahrungsschatz als Älterer.
Wenn jetzt immer wieder mal so die Frage aufkommt, man müsste doch im Alter vielleicht, wie reagieren Sie auf sowas?
Hier sollte jeder seine Verantwortung selber tragen und seine Fähigkeiten selbst einschätzen. Die Gefahr, die Sie sehen, ist sicher die, dass der ein oder andere zu optimistisch ist. Aber ich kenne auch eine ganze Menge in meinem Bekanntenkreis, die überdacht haben, ob sie überhaupt noch Auto fahren, so wie sie vieles andere abgestellt haben im Alter. Ich finde, man sollte die Verantwortung beim Einzelnen lassen.
Das ist ja so ein Knackpunkt. In Deutschland ist es ja auch nicht vorgeschrieben, da kommen wir dann später noch drauf, sondern man kann es bei sich lassen. Frau Hofmann hat eben gerade mal so ein bisschen reagiert und gesagt, naja, mit 91 kann es auch sein, dass man die Sicht auf die Welt vielleicht anders hat als die Umfeld, oder was war das? Was war die Skepsis,
die
Sie
da? Die Skepsis war einfach die Entscheidung bei jedem selbst zu lassen. Also das sehe ich sehr kritisch, weil nicht jeder mehr in der Lage ist, sich selbst gut einzuschätzen. Also es gibt durchaus ältere Leute, die das sehr wohl können und auch sehr gut können. Aber es gibt eben auch, ja, sag mal, auch Senioren, die noch nicht so alt sind, die das nicht mehr können. Und die sind eine Gefahr. In meinen Augen ist das definitiv eine sehr hohe Gefahr.
Ja. Niemand will jetzt das Wort Altersstarrsinn sagen.
Ja, wie gesagt, man kann es nicht an dem Alter festmachen.
Herr Losleben, da waren jetzt eben auch so ein paar Sachen dran, zum Beispiel nicht mehr bei Dunkelheit fahren, nur noch bekannte Wege fahren. Sind das schon so diese Möglichkeiten, wo Sie sagen, man kann da einiges noch tun, um die Mobilität zu erhalten? Meinen Sie sowas?
Ja, ich denke, das sind gute Ansätze. Also es gibt ein paar Dinge, die kann man im Alter nicht reparieren. Das heißt, die direkte Reaktionszeit, die Reizreaktionszeit, die wird schlechter. Aber da muss man auch nicht 80 oder 90 sein. Das geht schon viel früher los. Aber man kann bestimmte Risiken meiden, ja, weil auch die Hell-Dunkel-Adaption, das ist auch was im Alter natürlich deutlich zurückgeht. Und auch die zeitliche Auflösung von Bildern, das heißt, wie erfasse ich mein Umfeld, alles das sind Risiken, die kann man minimieren. Und wenn ich den älteren Herrn jetzt gehört habe, der sagt, ja, ich fahre ja nur Kurzstrecken, ich fahre bestimmte Dinge, da gehe ich schon davon aus, dass er sich einen Plan macht, wie er dort fährt. Und ja, auch die Risiken, die immer wieder auftretenden Risiken kennt. Alles kann man nie ausschließen. Es bleibt ja immer irgendwo ein Restrisiko. Ja. Aber das sind so erste Ansätze, die natürlich helfen. Und wenn ältere Menschen selbst drauf kommen, ist das gut. Und wir stellen ja immer wieder fest, die sind sehr dankbar, wenn sie mal hier und da einen Hinweis bekommen, der lösungsorientiert ist. Vorwürfe bekommen sie im Regelfall genügend.
Ja, was wäre das für ein Hinweis zum Beispiel?
Ja, dass die zeitliche Fahrt, die der ältere Herr schon gesagt hat, das wäre was. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn ältere Menschen oftmals Abneigung haben von Fahrerassistenzsystemen, manche Fahrerassistenzsysteme können sehr hilfreich sein für ältere Menschen. Und auch dort hilft manchmal, wenn man den Umgang einfach übt. Das geht los beim einfachen Parkassistenten, der hilfreich sein kann, weil eben das Umdrehen doch schwerfällt und das mehrfache Umdrehen. Aber das Handling, das sind so, da können einfache Übungen durchaus hilfreich sein.
Okay, also man sollte auf jeden Fall auch neugierig bleiben. Ich habe im Gespräch drumherum mit ihm auch eine Sache noch, weil ich dann sagte, naja, auch in der Nahumfeld kann ja sich mal eine Vorfahrtsregel ändern oder sowas in der Richtung, ne? Dass man sagt, da bin ich immer lang gefahren und ich hatte immer Vorfahrt. Und jetzt ist das plötzlich anders. Das hilft ja dann auch nicht bei so einer Kurzstrecke. Also man muss auch neugierig und wach bleiben im Sinne von, ich nehme meine Umwelt noch wahr. Nicht mehr so schnell, aber so generell, ne? Okay.
Ja, aber ich vermute, dass die Vorfahrtsänderung bei allen Altersgruppen Probleme bereitet, nicht nur bei den Älteren. Ne?
Ja, das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, um einmal kurz Luft zu holen. Das werden wir auch machen. Ich sag mal eins, wir haben im Laufe dieser Sendung noch und dieses Podcast noch einiges vor. Also ich werde zum Beispiel mal nach Rom schauen, weil in Italien zum Beispiel medizinische Pflichtuntersuchungen sehr früh schon starten. Das gibt es ja in allen anderen EU-Ländern, bloß bei uns nicht. Also darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen, über diese Frage der Testpflicht in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, Frau Hofmann, das wäre sowas, was Ihnen, glaube ich, auch gefallen würde, ne? Wenn Sie Ihren etwas leicht störrischen Klienten sagen könnten, wir müssen jetzt aber zum Arzt, weil es das Amt sagt.
Ja, wie gesagt, mir geht es ja dann auch um andere Verkehrsteilnehmer. Ja, ne?
Klar. Ich habe mit Elfriede O. aus Leipzig telefoniert und sie ist auch schon betagter, könnte man jetzt sagen, also ein bisschen älter. Und ich habe sie zuerst natürlich gar nicht Gentleman wirklich mal nach dem Alter gefragt.
Mein Alter oder vom Alter?
Beides, am besten beides.
Ich bin 83 und mein Auto ist 13 Jahre alt.
Das ist in beiden Fällen ein schönes Alter.
Ja.
Wann haben Sie denn den Führerschein gemacht? Schon als junge Frau oder erst später?
Ich bin auch erst über 40, 1982 oder 83.
Und gab es dafür einen Grund, dass Sie gesagt haben, jetzt will ich aber auch ans Steuer?
Naja, erstmal haben wir immer gedacht, wir brauchen gar kein Auto. Und dann habe ich aber mit Laufen angefangen und da kam dann nicht mehr überall hin zu Wettkämpfen. Und da musste man immer jemand fragen, ob wir mal mitgenommen werden. Und da wir nur dann einmal die Fahrerlaubnis hatten, braucht man auch ein Auto. So hat sich das ergeben.
Ja. Wofür ist das Auto heute noch so wichtig?
Zu allen Fahrten überall hin. Ich muss ja immer zum Friedhof nach Engelsdorf und einkaufen und fahre eigentlich überall mit dem Auto hin.
Und wenn jetzt jemand sagen würde, das ist jetzt ab einem bestimmten Alter aber schwieriger, wie würden Sie sich damit fühlen, wenn das Ihnen jemand vorschreibt, also so ein bisschen?
Nee, im Moment würde ich mich da noch gar nicht wohlfühlen, weil ich eigentlich gerne Auto fahre und mir hat jeder bisher bescheinigt, dass ich gut fahre.
Das heißt, Sie fragen schon mal so Freunde, Bekannte, die mitfahren, wie war ich?
Ja, das hat dann mein Lebensgefährte immer schon bestätigt, dass ich gut fahre. Ich denke, das ist auch noch so.
Wie war denn damals so der Blick drauf, wenn Sie sich als Frau ans Steuer gesetzt haben? Da waren ja die Vorurteile wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als heute, oder? Ja, Frau am Steuer.
Frau am Steuer ungeheuer. Nee, mir hat sogar ein Sportfreund, der das gerne auf den Lippen hat, bestätigt, dass ich gut fahre.
Okay. Noch irgendwas von Ihrer Seite, was wir vergessen haben zu besprechen?
Nee, ich finde bloß, es wird immer viel auf die Alten geschoben. Aber ich glaube, die Jungen machen viel mehr Blödsinn auf der Straße. Wenn ich das so sehe, jeder Zweite hat das Handy am Ohr. Viele blinken nicht mehr, fahren so schnell. Und das ist aber leider, sind oft immer die Jungen.
Tja, und das ist nämlich auch so eine Geschichte, wenn man sich die Unfallstatistik angucken, das machen wir gleich mal noch mit Professor Hannawald, dann wird man auch sehen, da gibt es ja Zahlen, die das auch belegen. Ne? Besonders oft sind junge Leute verwickelt, besonders oft sind aber auch ältere Leute verwickelt. Und ich habe die Idee für die Sendung ja gehabt, weil der Verband GDV da eine Statistik wieder mal rumgeschickt hatte. Kirsten Zeitler leitet den Bereich Unfallforschung der Versicherer und das im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Es geht dort nicht etwa um das Jonglieren mit Zahlen aus Statistiken allein, sondern es geht um Forschung, auch in Kooperation mit Unis, Hochschulen und Instituten, damit der Straßenverkehr insgesamt sicherer wird. Aber die Zahlen, die kennen Sie natürlich auch. Was in der jüngsten Statistik da auffiel, habe ich Sie gefragt.
Uns ist bei der Statistik aufgefallen, dass gegen den allgemeinen Trend, wo wir häufig einen Rückgang haben der Beteiligten an Unfällen, also immer weniger Unfälle tatsächlich auch stattfinden, ist es bei den Älteren ab 75 Jahren genau gegenteilig. In dieser Gruppe mussten wir feststellen, dass in den letzten 10 Jahren deutlich mehr Unfallbeteiligte dabei sind. Das heißt, wir haben, wenn man sich das Unfallrisiko anschaut, so eine, wir sagen, statistische Badewanne. Also die Kurve zeigt ganz eindeutig, dass wir in den jungen Jahrgängen und dann ab 75 Jahren ein deutlich höheres Unfallrisiko haben. Bei den Jungen ist es eher die mangelnde Fahrerfahrung. Junge gehen gerne Risiken ein und überschätzen sich dann eben auch mal. Bei den Älteren, dass die sogenannten kognitiven Fähigkeiten nachlassen, also die Fähigkeit, Gesehenes schnell zu verarbeiten und dann richtig zu reagieren. Also Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit lassen nach. In Sachsen haben wir festgestellt, dass zwischen 2013 und 2023 für alle Autofahrenden die Beteiligung an Unfall um 13% zurückgegangen ist, während sie bei der Gruppe der älteren Fahrenden ab 75 Jahren um 51% zugenommen hat.
Wir diskutieren ja auch in der Sendung über irgendwelche technischen Dinge, Einbauten in Autos, die das noch ein bisschen einfacher machen, manchmal allerdings auch überfordernd wirken können. Aber was ist noch so eine Idee, mit der man da vielleicht unterstützen kann?
Also unser großes Anliegen ist es natürlich, dass die Älteren möglichst lange mobil bleiben. Aber, und das ist der springende Punkt, sicher. Und damit wir das erreichen, haben wir auch in Forschungsprojekten herauskristallisieren können, dass eine sogenannte Rückmeldefahrt ein sehr gutes Instrument ist, um genau diese nachlassenden kognitiven Fähigkeiten zu kompensieren. Das Ganze läuft so ab, dass in 45 Minuten im eigenen PKW eine Fahrt unternommen wird unter Begleitung eines Fahrbegleiters. Das kann ein Psychologe sein, das kann ein Fahrlehrer sein oder ein Fahrsicherheitstrainer. Und nach diesen 45 Minuten bekommt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin eine Rückmeldung, was beobachtet wurde. Dieses Ergebnis bleibt aber zwischen den beiden, das ist ganz entscheidend und hat auch keinerlei Auswirkungen auf den Führerschein, sondern es geht schlicht darum zu sagen, das und das haben wir beobachtet. Aber ja, es kann auch bis dahin gehen, einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin sagen zu müssen, wir würden Ihnen empfehlen, nicht mehr Auto zu fahren.
Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass es keine verpflichtenden Tests gibt, sondern dass das tatsächlich alles in der Hand der Menschen liegt, selber zu entscheiden. Ich lasse das Auto irgendwann mal stehen. Ist das auch ein Ergebnis, dass Sie da der Politik vielleicht empfehlen würden, doch nochmal drauf zu schauen, ob man da nicht doch auch was Verpflichtendes einbauen sollte irgendwann?
Wir sind tatsächlich dafür, diese Rückmeldefahrten zu verpflichten. Es kommt politisch auch noch eine neue Entwicklung aus Brüssel hinzu. Wir haben kürzlich aus der EU mitgegeben bekommen, in den nächsten 3 bis 4 Jahren neue Bedingungen an die Verlängerung des Führerscheins zu knüpfen. Wir müssen also, alle 15 Jahre wird der Führerschein verlängert, bei dieser Verlängerung eine von 3 Optionen anbieten. Entweder einen Gesundheitscheck oder eine Selbstauskunft oder eine alternative Maßnahme. Welche das ist, kann dann Deutschland entscheiden, aber wir sind der festen Überzeugung, für die Älteren ab 75 ist die Rückmeldefahrt ein sehr gutes Instrument. Ja, verpflichtend, aber vertraulich, um möglichst lange aber sicher mobil zu bleiben.
Soweit Kirsten Zeidler vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Und da haben wir jetzt garantiert viel, worauf wir eingehen können. Ne? Herr Anwalt, ich hatte es vorhin angekündigt, Sie haben ja auch viele Zahlen wahrscheinlich gesehen, die eben angesprochen sind. Sind Ihnen neu oder nicht neu?
Ja, es ist eine andere Datenbasis als die, die ich mitgebracht habe. Ich habe jetzt mal die polizeilich erfassten Unfälle. Der Gesamtverband der Versicherer hat dann sozusagen die Versicherungsfälle, wo also auch alle nicht polizeilich gemeldeten, also dann vorrangig die Bagatellschäden, mit auftauchen. Wenn man sich mal die polizeiliche Statistik anschaut, da gibt es erstmal eine gute Nachricht, dass der Anteil der Menschen, und hier ist ältere Menschen, ist ab 65 plus ein sozusagen sortiert. Das ist jetzt sozusagen, das kann ich gar nicht anders filtern. Der liegt eben deutschlandweit bei 22%, in Sachsen sind wir schon bei 27%, also auch hier schon, ich will nicht sagen ein Vorreiterland, aber der demografische Wandel schlägt eben in den neuen Bundesländern in Sachsen deutlich stärker zu. Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren als Unfallbeteiligte liegt aber nur bei 14,7%. Sie sind eigentlich seltener im Unfallgeschehen dabei, als der Bevölkerungsanteil es erwarten lässt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Also sie sind gar nicht häufiger, sie sind seltener. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Anteil der 65-Jährigen an den Verkehrstoten, der liegt deutschlandweit über einem Drittel, in Sachsen sogar bei 45%. Das heißt, 45% aller Getöteten durch den Straßenverkehr in Sachsen sind Personen, die älter als 65 Jahre sind. Und wenn man sich diese Zahlen mal sozusagen näher anschaut, dann haben wir also zum einen, es sind schwerere Verletzungen. Die Menschen haben keine so hohe physische Widerstandskraft mehr wie in den jungen Jahren. Knochenfestigkeit und Knochendichte nehmen ab und die Gefäße werden nicht mehr so elastisch sein und. Dann kommen noch Heilungsprozessbremser dazu, schlechtere Durchblutung und. Das führt also alles dazu, dass die Älteren sich deutlich schwerer verletzen, auch deutlich häufiger tödlich verletzen als Jüngere. Und damit einher, oder ein Grund ist auch, dass Ältere häufiger Fußgänger sind als Pkw-Insassen und Fußgänger an sich innerhalb eines Unfalls sozusagen schwerer verletzen als Fahrzeuginsassen. Sie haben ja keine geschützte Fahrgastzelle in sich.
Ja.
Und dann gibt es noch was, was ähnlich ist wie in der sozusagen Versicherungsstatistik. Das sind die Unfallursachen. Man ist zwar seltener in Unfällen verwickelt, aber wenn man verwickelt ist, ist man in über 2/3 der Verursacher. Das würde man also auch nicht so erwarten. Man würde sagen, na gut, 50-50, die Chance bei 2 Personen, dass ich der Verursacher oder der Nichtverursacher bin, also quasi unschuldig beteiligt bin, das ist bei den Älteren nicht so. Wenn sie also im Unfall verwickelt sind, dann sind sie sehr viel häufiger der Hauptverursacher. Und das sind eigentlich die beiden Dinge, die man angehen muss. Man muss die Verletzungsschwere im Auge behalten. Nennt man dann in der Fahrzeugsicherheit die passive Sicherheit, die man entsprechend anpassen müsste. Und man muss die sozusagen Unfallverursachung angehen. Das ist dann so die aktive Sicherheit, die also dafür sorgt, dass der Unfall möglichst gar nicht erst entsteht.
Ja, wenn man so passive Sicherheitsdinge der vergangenen Jahrzehnte, kann man sagen, sich anschaut, dann gehörte da wahrscheinlich der Gurt dazu, dann gehört wahrscheinlich der Airbag dazu, da gehört wahrscheinlich die Knautschzone dazu und solche Dinge. Oder eben auch, dass die großen Autos keine dieser merkwürdigen Gestelle da vorne haben, wo man Bullenfänger oder wie hießen die? Also irgend sowas. Also dass man das alles wieder zurückgenommen gesagt hat, wenn doch der Fußgänger involviert ist, dann sollte er möglichst gute Chancen haben, weitgehend zumindest heil zu bleiben. Ne?
Genau, das ist so die passive Sicherheit. Also die Unfallfolgenminimierung ist sozusagen das Ziel. Wenn es zum Unfall kommt, ich den nicht mehr vermeiden kann, dann aber zumindest so, dass ich möglichst unverletzt, manchmal geht das nicht, dann aber zumindest nur leicht verletzt und nicht schwer oder getötet aus dem Unfall sozusagen als Beteiligte herausgehe.
Frau Hofmann, haben Sie ein paar Argumente für Ihren Senioren, den Sie überzeugen wollen, dass Sie eben gerade sagen, also wir haben nur Angst um dich, weil...
Ja, die Argumente, die bleiben, denke ich mal, immer dieselben, aber die Einsicht ist eben, wie gesagt, die ist bei dem speziellen Fall einfach nicht vorhanden.
Hm. Ja, das ist, dem spielen Sie dann die Podcasts vor und sagen, ich habe alles versucht. Und selbst im Radio habe ich...
Dem habe ich gesagt, dass ich heute hier bin und um welches Thema es geht.
Dann hat er gesagt, ich schmeiß das Radio aus dem Fenster.
Nein, noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich zukünftig noch hingehen darf.
Mal schauen. Eine Frage hätte ich noch an Herrn Losleben als Verbandsvorsitzenden beim Sächsischen Fahrlehrerverband e.V. Wenn das, was eben Frau Zeidler angesprochen hat, nämlich diese begleitenden Fahrten, wir gehen dann nachher nochmal drauf ein, dass Sie ja sowas auch schon als Erfahrung haben, dass es solche Rückmeldefahrten ja gibt. Wenn das verpflichtend würde, das wäre vielleicht die Frage, die ich jetzt erstmal loswerden möchte, würden das eigentlich die Fahrschulen leisten können?
Ja gut, ich denke, es sind mehrere Hürden, die genommen werden müssen, weil es war ja die Frage auch verpflichtend und vertrauensvoll. Ich glaube, dass diese Verbindung gar nicht gehen wird. Mhm. Also verpflichtend heißt, es muss irgendetwas am Ende stehen. Das heißt, irgendwas muss verwaltungstechnisch da sein, was begonnen und abgeschlossen wird. Und ob es Fahrschulen leisten können, das wird die Frage sein, wie viele sich dem Thema widmen. Aber wenn man sich die Demografie anschaut, dann wird ja diese Gruppe nicht kleiner, sondern eher größer in den nächsten Jahren. Und ich gehe schon davon aus, dass Fahrschulen sich noch mehr dem Thema widmen. Im Moment beruht alles auf Freiwilligkeit. Das heißt, die Leute kommen, ältere Menschen kommen manchmal mit klaren Vorstellungen. Manchmal wollen sie einfach nur fragen. Sie wollen einfach nur wissen, wie ist das? Gibt es überhaupt sowas? Das ist so der erste Kontakt. Mhm. Ja, und wenn man denen sagt, ja, wir könnten gerne mal eine Fahrt machen, wollen Sie das? Dann kann man auch fragen, welche Gründe haben Sie, dass Sie fragen? Meistens gibt es irgendeinen Grund. Das Beste ist, wenn Sie selbst sagen, ich mache mir Gedanken und ich möchte nicht unsicher unterwegs sein. Ja, und da kann man natürlich helfend eingreifen. Ich weiß nicht, ob das so gegeben sein wird, wenn etwas verpflichtend ist. Dann müssen die dahin, dann müsste natürlich auch ein Programm stehen dazu, was will man eigentlich jetzt dort mit den älteren Menschen, den Rückmeldefahrten erreichen. Ja, und dann ist ja die Frage, ich kann bestimmte Dinge zwar beobachten, aber wir haben ja gehört von den Zahlen, von den verschiedenen Unfällen. Es ist ja nicht nur die Reaktion, ne? Da spielt ja auch die Motivation. Die Dame hat gesagt, die Jungen sind es mit dem Handy, es sind nicht nur die Jungen, da muss man die auch mal in Schutz nehmen. Das ist ein allgemeines Problem. Also es gibt deutlich mehr Risikofaktoren als das Alter. Ne? Und wenn der ältere Mensch Möglichkeiten findet, Risiken zu vermeiden, dann macht er es jetzt freiwillig und dann muss er hingehen. Und wenn er muss, ich weiß nicht, es gibt so ein Modell nicht, wir haben keine Erfahrung, können wir nichts dazu sagen.
Müssen wir abwarten, aber auf jeden Fall war es mal so die Frage, wo Sie sagen, hätte auch sein können, dass Sie sagen, um Gottes Willen, wir wären jetzt schon überrannt, dafür hätte niemand Zeit, man muss es dann nur organisieren. Und ich gebe Ihnen recht, na klar, irgendwie muss es ja letztendlich dann doch auch eine Auswirkung haben, selbst wenn die vielleicht nicht ist, dass man sofort den Führerschein einzieht, aber dass man dann zumindest sagt, hier Freund, so, das wird schwierig. Und mal sehen, was dann der Gesetzgeber sich überlegt. Wir haben ja, wie gesagt, über verschiedene Kanäle mal gefragt, wie es denn so gesehen wird in unserer Hörerschaft. Und da gab es unterschiedliche Aspekte. Und Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns. Erstmal kurze Frage, Stichwort MDR fragt. Bist du dazu auch auskunftsfähig im Moment? Oder wollen wir das noch auf die Nähe?
Bin ich. Ja. Allerdings würde ich ganz gern noch ein erstes Meinungsbild mal gerne zur Kenntnis geben. Wir sind ja seit heute Nachmittag so dabei, mit Menschen in Kontakt zu treten und die zu fragen, wie ihre Standpunkte sind, ihre Erfahrungen und so weiter und so fort.
Also ich finde, dass ab einem gewissen Alter Schulungen auf einer Fahrschule verpflichtend sein sollten, die einen gewissen Inhalt vermitteln und dass es dann für den betagten Fahrer eine Empfehlung gibt. Ich finde, ein Zwang passt so richtig nicht zu uns, aber eine Unterstützung und eine Empfehlung für die Senioren wären, denke ich mal, wichtig, dass man sie überzeugt ab einem gewissen Alter.
Also ich bin der Meinung, warum sollen ältere Menschen, die ihr Leben lang schon meistens Auto gefahren sind, jetzt ein größeres Risiko darstellen als Jüngere? Mal schön die Kirche im Dorf lassen.
Ich denke, ab 80 Jahren sollte das verbindlich sein für alle. Ich weiß nicht, in welchem Abstand man das machen sollte. Aber es ist ja auch die Sicherheit des alten Menschen.
Also ich bin für den Medizincheck aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin lange genug LKW gefahren und ein LKW-Fahrer muss heute alle 5 Jahre bei Verlängerung ein neues gesundheitliches Attest vorlegen. Und das kann es ja wohl nicht sein, dass ein LKW-Fahrer alle 5 Jahre untersucht werden muss und ein PKW-Fahrer, der kann fahren bis zu umfallen.
Ich bin kein Autofahrer, aber das könnt ihr machen. Aber nicht bloß bei den Alten, sondern wenn, dann muss das so bei den Jungen gemacht werden, weil bei den Jungen kann ja auch jederzeit was auftreten. Ne?
Hier ist Jutta. Ich werde sie 70, mein Mann ist Ü70. Wir kennen viele in unserem kleinen Ort, wo die freiwillig gesagt haben, die fahren nicht mehr. Aber es gibt auch wirklich, das muss ich so sagen, Idioten, die kaum noch richtig sehen können. Da muss die Frau gucken als Beifahrerin, ob was frei ist. Und meistens, wenn was passiert, passiert es unschuldigen Menschen.
Dieses kleine Meinungsbild, was wir da eingefangen haben, das deckt sich vielleicht nicht ganz mit dem, was bei MDR Fragt rausgekommen ist. Da wurden nämlich insgesamt über 21.000 Leute befragt, wie sie zum Beispiel zur Verkehrssicherheit versus Selbstbestimmung im Alter stehen. Und da sagten 59% setzen die Verkehrssicherheit über die Selbstbestimmung im hohen Alter. Nur die Altersgruppe der 65 plus sieht die Selbstbestimmung leicht im Vorteil. Ja, das ist auch also vorhersehbar wahrscheinlich gewesen. Und 64% können sich vorstellen, im Alter freiwillig den Führerschein abzugeben. Was dann das Alter ist, da sind so am Telefon und in den Mails und so, es ist so rausgekommen, dass sich viele mit dem Gedanken tragen, so ab dem 80. Lebensjahr darüber nachzudenken, den Führerschein abzugeben, beziehungsweise so eine Tests auch verbindlich durchführen zu wollen. Und dann gibt's noch was ganz Interessantes, das ist in der Umfrage von uns oder in diesem Meinungsbild so ein bisschen klar geworden und auch am Telefon, dass diejenigen, die beruflich als LKW-Fahrer, Gabelstaplerfahrer irgendwie in einem Verkehrsgeschehen aktiv sind, dass die in aller Regel sagen, ich muss alle 5 Jahre, alle 4 Jahre meine Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen und das sollten auch Leute ab dem 65. Lebensjahr durchaus tun. Auch wenn das hart ist, aber das ist einfach eine Frage der des Verantwortungsbewusstseins und des Umgangs im Straßenverkehr.
Ja, da ist es dann gelernt sozusagen, weil es ja da dann schon Vorschrift ist. Und vorhin kam ja diese eine Meinung, naja, vielleicht sollte es keine Pflicht sein, wir sind zu verpflichten nicht geschaffen. Das fand ich sehr interessant, so unter dem Motto, dem Deutschen lieber nichts vorschreiben, weil das mag er nicht so besonders, weil interessant, da schauen wir ja nochmal drauf, wir sind ja in der EU da ziemlich allein. Wie finden Sie das eigentlich, Herr Losleben, dass wir in Deutschland da keine Pflicht bisher haben? Ist also aus der Profisicht?
Also keine Pflicht für alle Verkehrsteilnehmer.
So einen Test zu machen, ne? Weil man sich, wir werden nachher nochmal drauf schauen, wenn man sich die EU-Länder anschaut, da ist eigentlich in jedem Land, dass die einzigen, die noch ein bisschen rausbrechen, sind auch Großbritannien. Ja. Die sagen, eine Selbstauskunft reicht unter dem Motto, kann ich, ich unterschreibe. Aber ansonsten sind da überall Pflichten und wir sind eben so pflichtenfrei.
Na gut, pflichtenfrei sind wir ja nicht, weil die Anforderungen an den Kraftfahrer, die sind ja definiert und die muss er ja immer erfüllen. Die Frage ist ja nur, inwieweit fordere ich das jetzt gesetzlich ein? Und da kann man natürlich irgendwelche Tests entwickeln und ähnliches, aber es kommen ja weitere Fragen. Wir reden jetzt immer vom Auto. Sind jetzt alle Verkehrsmittel betroffen? Das heißt, wenn jemand ein Risiko darstellt im Auto, weil er Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist oder ähnliche Dinge, ja, kann er jetzt weiter mit seinem Moped oder mit seinem Mofa fahren? Kann er weiter mit seinem Pedelec fahren oder soll das auch mit eingeschränkt werden? Weil er ist im Verkehrsraum und wir haben vorhin ja gehört, auch als Fußgänger wird er viel verletzt mit anderen Verkehrsmitteln. Das heißt, man muss dort Punkte ansetzen und nicht nur an einer Stelle. Ne? Das würde niemandem weiterhelfen. Ja, und jetzt stellt man sich mal vor, man würde älteren Menschen all diese Fahrzeuge verbieten.
Ja, also da
tauchen... Ja, das ist erstmal nicht, ich denke, das ist nicht realisierbar. Ja, und vielleicht auch gar nicht beabsichtigt. Und das gibt es ja in den anderen Ländern auch nicht. Die beschränken sich ja auch auf ein Fahrzeug und ich kann die Tests nicht beurteilen, die in Großbritannien gemacht werden, was dort durchgeführt wird. Also da, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, es würde bei uns sehr, sehr schwierig werden. Und wenn das noch die bürokratische Hürde nehmen soll, dann wird es noch schwieriger, das in die Tat umzusetzen.
Ja, und da hat in meinem Studio zumindest Frau Hofmann große Stirnfalten gekriegt, weil, ja, wie sollte das denn ausgehen? Was sind die Gedanken, die Ihnen so durch den Kopf schießen?
Naja, mir kam der Gedanke, dass alles, was zur Pflicht wird, ja auch irgendwo, ja, was ist, wenn man die Verpflichtung nicht einhält?
Also eine Sanktion.
Das muss ja sanktioniert werden. Ne? Wer soll das machen? Wenn ich an unsere deutsche Bürokratie denke, die ja jetzt schon wirklich auf dem Tiefpunkt ist, und dann kommt das noch. Und dann Senioren ins Gefängnis stecken.
Ja, vielleicht elektronische Fußfesseln.
Für manche Auto wahrscheinlich noch ein Reiz, weil es vielleicht preiswerter ist als ein Seniorenheim.
Okay.
Ja, schlechter Witz, aber.
Herr Hanawald, würde das eigentlich technisch überhaupt gehen, dass man zum Beispiel dann sagt, man macht dann sowas wie, tatsächlich irgendwie, man gibt demjenigen eine Fußfessel und das Auto fährt dann nicht mehr?
Oh, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Also ich habe selber keine Fußfessel. Also
ich dachte, Technik im Auto ist hier.
Na gut, es gibt verschiedene Fahrerassistenzsysteme, aber wie der Name schon sagt, die assistieren. Also die unterstützen, die schließen nicht aus. Also ganz wenige. Es gibt so ein Alkolock-System.
Da kann ich
also
sagen, da gibt es das doch, ne? Bei Alkohol.
Genau, da kann ich also das Auto erst starten, wenn ich sozusagen keinen Atemalkohol habe. Aber da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Trick, das dann durch jemand anders starten zu lassen. Und. Also da gibt es überall.
Das verraten wir jetzt nicht.
Das ist ziemlich offensichtlich, glaube ich. Mhm. Also das ist auch keine, diese Verbotslösung wird dort sozusagen auch nicht wirklich sinnvoll sein. Es gibt sehr viele Fahrerassistenzsysteme, also die dann wirklich die Dinge, die ältere Probleme bereiten, Schulterblick noch auszuführen, eben die motorischen Einschränkungen, die man dann hat, oder das Gesichtsfeld, was eben nicht mehr so, das Sehfeld sozusagen nicht mehr so da ist. Da gibt es den Totwinkelassistent. Und durch die geistige Vigilanz sozusagen sinkt ja mit dem Alter. Ich habe also eine verminderte Aufmerksamkeit, eine verminderte Konzentration. Meine ganze Informationsverarbeitung, die Geschwindigkeit, die verringert sich. Und da gibt es natürlich Systeme wie den Notbremsassistent, der unterstützt mich bei der Stärke der Bremsung. Die automatischen Notbremssysteme, die schauen sogar nach vorn, die bremsen noch, bevor ich das überhaupt sozusagen gesehen habe. Das hilft natürlich alles, aber es ist deshalb noch keine voll- oder hochautomatisierte Fahrfunktion. Ich muss trotzdem noch, es unterstützt mich nur, es assistiert mich nur. Also es kann ein paar Defizite sozusagen ausgleichen, aber eben nicht alle. Mhm. Und da gibt es noch viele andere, Müdigkeitswarner, Ampelassistent, Abbiegeassistent. Da guckt man eben bei den Älteren auch, was sind denn eigentlich die Probleme, die Ursachen, die bei den Älteren zu den Unfällen führen. Und das sind natürlich andere als bei den jungen Autofahrern. Also den mangelt es ja nicht an Erfahrung, sondern es wird eben zunehmend im Alter schwieriger, diese komplexen Situationen wahrzunehmen. Also Ampel und Radfahrer, da kommt noch eine Straßenbahn von der Seite und dann gibt es noch einen Grünpfeil, wo man jetzt alles irgendwie untereinander hinbekommen muss. Und danach aufs Navigationssystem zu hören, das wird dann eben schwierig. Und das ist ja auch das, was man dann bei den Älteren sieht. Sie fahren dann eben langsamer, sie adaptieren schon, ob bewusst oder unbewusst. Sie fahren dann langsamer, sie fahren nicht mehr, wenn es regnet, wenn es schneit, nicht mehr, wenn es dunkel ist, weil sie schon merken, okay, ich habe da Defizite im Vergleich zu den anderen in der Straße und sie fahren nicht, wenn Rush-Hour-Zeit ist. Aber irgendwann ist dann eben auch, sind diese Möglichkeiten irgendwann mal erschöpft und dann muss man wirklich sagen, jetzt bitte mal überlegen, ob das noch so sein muss. Mhm. Und da ist man dann ganz schnell wieder in dieser Stadt-Land-Diskussion. Ich brauche irgendwo ein Angebot, eine Alternative.
Ja,
das ist Stichwort. Das ist in der Stadt da, auf dem Land eben deutlich seltener oder teilweise überhaupt nicht.
Professor Hanna, Sie wissen gar nicht, Professor Hanawald, wie gut jetzt die Überleitung war, weil wir haben nämlich noch einen Gast in der Runde, jetzt per Telefon. Und zwar ist das Wolfgang Wunderlich vom Bürgerbus Vogtland. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Und da sind wir ja tatsächlich jetzt in der ländlichen Region und bei den Angeboten, die man dann eben so als zusätzliche Angebote haben kann, wenn das mit dem eigenen Fahren irgendwann mal nicht mehr wird. Der Bürgerbus ist ja nicht nur dafür da, aber unter anderem wahrscheinlich auch dafür da, dass Menschen, die sagen, lieber nicht mehr selber, dann zu Ihnen zusteigen können, oder?
Jawohl. Wir sind praktisch im Verein. Wir machen das ehrenamtlich. Es haben drei Fahrzeuge. Einmal Bad Elster, Adorf und hier wir in Lengenfeld. Und wir fahren praktisch zweimal in der Woche, Dienstag und Donnerstag, die älteren Leute aus den Ortsteilen, die weiter weg liegen, 5 Kilometer und 6 Kilometer teilweise, die fahren wir in die Stadt oder eben zum Zug, dass sie weiterkommen, dass sie mobil bleiben. Ne?
Ja, oder?
Weil es sind ja viele, es sind größtenteils Frauen, ne, die da fahren.
Hm. Sie machen das jetzt seit 8 Jahren, das heißt, Sie haben schon einige Erfahrung da mitgebracht.
Seit
auch,
8 Jahren, ja.
Ja, auch die Erfahrung, was jetzt Ihre Klientel angeht. Sie sagten hauptsächlich Frauen, aber hatten Sie auch schon mal so einen Mann dabei, wo Sie vielleicht gesagt haben, ja, der, vor einer Weile ist er immer noch hier, hat er an der Ampel noch neben mir gestanden, mittlerweile steigt er zu mir im Bus, weil das Auto nicht mehr fährt?
Nee, aber bei Frauen hat man das schon. Mhm. Wir haben eine ältere Frau, also schon, sagen wir mal, eine alte Frau, ne? Die ist 91. Und die hat vor 2 Jahren ihren Führerschein abgegeben und sagt, so, jetzt fahre ich mit euch mit.
Mhm.
Und seitdem fährt die regelmäßig einmal in der Woche hier in die Stadt. Wir holen die ab und sie fährt hierher und ist zufrieden, dass es so war. Weil sie selbst gemerkt hat, da ist, es wird immer schwieriger.
Ja, und das stresst
ja dann.
Das Auto
war erst groß, dann hat sie ein kleines gekauft. Aber sie muss ja trotzdem aufmerksam sein, ne?
Mhm. Und wie ist das so? Weil Menschen, die sich das Rauchen abgewöhnen, die werden ja dann immer militant gegen alle, die noch rauchen. Ist das dann bei ihr auch so, dass sie kopfschüttelnd neben mit ihrem Bus sitzt und sagt, warum die hier noch fahren? Die sollten genau wie ich in den Bus steigen oder ist sie da eher entspannt?
Ja, ja, sie sagt schon. Sie merkt ja, gerade auf dem Dorf sind ja viele alte Leute, ne?
Mhm.
Und dann kommt uns eben mal auf so einer schmalen Dorfstraße mal, sagen wir mal keinen Namen, sagen wir mal der Karl kommt uns entgegen.
Irgendein Karl.
Und dann schimpft sie schon und sagt, jetzt fährt er immer noch draußen rum. Und was soll man ein bisschen weiter rechts fahren, ne? Wie das so ist.
Ja. Kann man eigentlich nur Flyer, gibt es ja garantiert, immer in die Briefkasten stecken, jeden Tag und mal gucken, was passiert.
Ja, ja.
Aber apropos, gibt es schon seit einer ganzen Weile, Bürgerbus Vogtland gibt es ja sogar länger als Sie. Nee, Sie sind von Anfang an ziemlich mit dabei, ne? Seit März 2017, das heißt, Sie sind einer der ersten Stunde, ne?
Ja, ich war einer der ersten mit.
Okay.
Bin damals gerade in Rente gegangen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, na gut, dann fahre ich mal mit. Erstmal wollte ich mal aushelfen und Aushilfe sind 8 Jahre geworden. Ne?
Okay. Und jetzt der Gruppenleiter in Lengefeld. Ich habe noch so ein paar Zahlen gefunden. Ich weiß nicht, ob die genau stimmen, aber damit man so eine Dimension hat, circa 1000 Tage sind die Busse jetzt unterwegs. Sie sagten es ja Dienstag, Donnerstag, 100.000 Fahrkilometer sind überschritten. Und etwa so um die 26.000 Fahrgäste, vielleicht sogar mittlerweile noch ein paar mehr. Also da ist schon einiges, was Sie erreicht haben. Sind das immer dieselben Leute, die mit Ihnen fahren oder sind das
mal
wechseln?
Ja, ja.
Also
das sind größtenteils immer dieselben Leute. Ne?
Mhm.
Außer wir haben ja hier so einen Vergnügungspark, das in die Sommermonate, dass dann mal Auswärtige kommen, die mal so mit dem Zug kommen und so. Aber im größtenteils sind es alles Einheimische hier. Und du weißt ja ganz genau, 8 Uhr 10 steht die dort und dort.
Hm. Aber Sie füllen so ein bisschen die Lücke zwischen dem ÖPNV, wie er heißt, also dem öffentlichen Nahverkehr, da wo der eben nicht fährt, wo das sich nicht lohnt. Wie groß ist Ihr Bus?
Das ist für 8 Personen zugelassen.
Also so ein kleinen Transporter, wie man es kennt, wie Vereine auch haben.
Die Fahrer brauchen trotzdem einen Personenbeförderungsschein, ne?
Mhm.
Und muss alle 5 Jahre erneuert werden. Und da wären wir schon beim Thema ärztliche Untersuchung.
Ja.
Ich zum Beispiel selbst, ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich die Überprüfung gehabt und es sagt meine Ärztin, Augenärztin, wir müssten da was tun.
Okay.
Wenn ich weiterhin Bus fahren möchte, ne?
Mhm. Und was tut man da? Also jetzt war es grauer Star oder was?
Ja, das war Anfang grauer Star.
Mhm.
Und bei mir haben sie eine neue Linse eingebaut und es geht weiter. Jetzt sehe ich jetzt praktisch wie ein Adler.
Sehr gut. Ne? Wunderbar.
Aber da hat man gemerkt, man denkt immer, man sieht sehr gut.
Hm.
Aber schleichend lässt die Sehkraft nach. Ne?
Und würden Sie dann aus dieser Erfahrung heraus, dass jetzt auch Menschen, die das nicht müssen, weil es eben vorgeschrieben ist, empfehlen, nee, geht mal lieber selber zum Arzt?
Ja, ja. Wir haben ja, also die sich bei uns bewerben, die müssen ja praktisch, die schicken wir zum Arzt.
Hm.
Und wir haben schon ab und zu mal welche gehabt, die kommen vom Arzt wieder und sagen, ich darf meinen Führerschein behalten, aber einen Bus darf ich nicht fahren.
Hm.
Also ist schon eine körperliche Behinderung vor, ne? Oder sagen wir, eine Beeinträchtigung liegt vor.
Ja, okay, aber die durften ihren eigenen, weil das wäre dann auch die Gefahr vielleicht, dass der Arzt dann sagt, also geht lieber gar nicht mehr, dann hat man ja vielleicht Gutes gewollt und dann am Ende sich selbst eingeschränkt und ist dann plötzlich Fahrgast.
Ja, wir haben sogar schon einen rausgefiltert, der hatte Herzprobleme.
Okay.
Und weil er eben nie zum Arzt ging, hätte man das vielleicht nie festgestellt, ne?
Okay, eine wunderbare Nebendiagnose noch, die eigentlich gar nicht so gemeint
ist. Ja, genau. Mhm.
Okay.
So ist vielleicht so das Alter ab 70, würde ich sagen. Mhm. Dass jeder so vernünftig ist und selbst mal zum Arzt geht und sagt, ich möchte mal einen Test machen.
Das ist
und dann, wenn man dann vielleicht merkt, es geht doch nicht mehr, dann müsste man das so machen wie in Luxemburg. In Luxemburg kriegen die Leute, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, kriegen praktisch eine Karte, mit der sie kostenlos an allen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Das müsste man sich überlegen.
Ja, gute
da
Idee.
Da wäre der Anreiz, den Führerschein abzugeben, schon ein bisschen größer noch.
Richtig. Und dann würden die Leute bei Ihnen zusteigen. Ist es eigentlich so, dass man den Bürgerbus bezahlt oder läuft das über, ich gebe eine Spende dazu oder wie ist das bei Ihnen?
Nein. Das ist ganz normal, wird das finanziert von den Leuten selbst, ne?
Also man kauft ein Ticket.
Also die bezahlen den Fahrpreis, wie bei uns zum Beispiel 1,30.
Okay.
So, und mit 1,30 kommt man vom Ortsteil bei uns Weißensand, so ungefähr, was sagen wir mal, 4 Kilometer, bequem bei uns in die Stadt.
Hm.
Wird beim Arzt abgesetzt oder vor der Kaufhalle abgesetzt, wo er will.
Hm. Ja. Auf jeden Fall eine gute Lösung.
Die alten Leute möchten das nicht mehr missen.
Gute Lösung und auf jeden Fall auch ein guter Tipp, den Sie gesagt haben, Sie empfehlen, ab 70 mal selber hinzugehen. Das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mal rechts rangefahren sind, mit uns gesprochen haben. Der Leiter der Lengenfelder Gruppe vom Bürgerbus Vogtland, Wolfgang Wunderlich. Schönen Dank.
Jawohl. Schönen Tag noch. Danke. Ciao.
Ja, und da fragen wir ganz kurz nur in die Runde. Das ist ja quasi nicht ganz um die Ecke, aber doch zumindest ein bisschen vergleichbar vielleicht, Herr Losleben, mit Ihnen. Solche Ideen, dass man sagt, ja, es gibt also auf der einen Seite diese Möglichkeit des Bürgerbusses, aber eben auch, dass sich Menschen, die selbst in dem Alter sind, dann untereinander mal einen Tipp geben, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, ne?
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Auch die Idee, zum Arzt zu gehen, die kann man immer nur begrüßen. Also da muss man aber auch nicht erst 70 sein, weil die Sehstärke lässt auch oftmals viel früher nach. Also das merkt man selbst ja nicht, ne? Man merkt ja nicht, was man nicht sieht, ne? Deswegen ist das immer zu empfehlen und so eine Idee mit dem Bus ist prima. Ne? Ja. Und dass auch ein älterer Mensch dort sicher noch fahren kann, zeigt ja der Fahrer am allerbesten, ne? Der schon 8 Jahre in Rente ist.
Hm.
Ja, und deswegen ist eben auch das schwierig, aber der Arztbesuch ist immer zu empfehlen, keine Frage. Ne? Da kriege ich halt ein Feedback.
Diese Frage, wann man tatsächlich vielleicht verpflichtend zum Arzt gehen sollte, wenn es nicht wie eben durch Herrn Wunderlich so über dem Mensch, geh doch mal Tipp, du willst vielleicht bei uns auch mal mit hier ins Team der Bürgerbusfahrerinnen und Fahrer kommen, dann wäre es doch gut, mal beim Arzt sich durchchecken zu lassen. Es könnte ja auch sein, dass es doch irgendwann verpflichtend wird. Wir haben ja vorhin gehört, die EU hat uns da was ins Hausaufgabenheft geschrieben. Und wenn man so drauf schaut, sich die anderen Länder mal anschaut, dann gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es zum Beispiel Portugal, wo es mit 50 schon losgeht und sogar ein psychologischer Test noch zum medizinischen dazukommt oder Spanien mit 65 dann alle 5 Jahre medizinische Untersuchung, wo Sehhörtests, kognitive Tests mit dabei sind oder eben nur vom Alter her gesehen, Tschechien mit 60 alle 5 Jahre, Luxemburg wurde eben gerade schon angesprochen, Irland mit 70, Finnland mit 70, Niederlande 75, in Dänemark 80 Jahre, aber dann jährlich und in Italien gibt es sowas eben auch. Und Italien ist so ein Land, das bei vergleichsweise jungen Menschen die medizinische Fahrtauglichkeit fordert, nämlich auch bereits ab 50. Das hat mich interessiert und habe ich mich mit dem Italien-Korrespondenten der ARD in Rom verabredet, mit Nikolaus Nützel. Wie lange es diese verpflichtenden Gesundheitstests in Italien schon gibt, wollte ich als erstes wissen und da bekam ich eine überraschende Antwort.
Das hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Das geht wirklich in die 1920er Jahre zurück. Das ist dann immer wieder mal reformiert worden. Aber die Anforderung, dass ich in regelmäßigen Abständen meine Fahrtauglichkeit nachprüfen muss, die geht in Italien fast 100 Jahre zurück.
Ist das in Italien dann so, dass die Älteren durch diese strengeren Kontrollen dann auch tatsächlich sehr sicher unterwegs sind?
Insgesamt gibt es in Italien mehr Unfälle und auch mehr Todesopfer als zum Beispiel in Deutschland. Aber alles, was ich an statistischen Deutungen dazu gelesen habe, läuft darauf hinaus, dass man sehr, sehr vorsichtig bei den Vergleichen sein muss, weil einfach ganz viele andere Faktoren Faktoren auch noch mit eine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel in Italien Straßen, die sind in einem Zustand, wie wir es in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr haben. Und dann auch die Art und Weise, wie die Autos mit Sicherheitselementen ausgestattet sind. Es ist wirklich schwierig, aus der Tatsache, dass die Italiener da strenger sind, was die Gesundheitsprüfungen angeht, irgendeinen Rückschluss zu ziehen auf die Frage, bringt es denn was für die Verkehrssicherheit?
Und wie wird das Thema in der Öffentlichkeit betrachtet? Gut, wenn es das 100 Jahre gibt, ist das sicherlich kein Aufreger mehr, sondern ganz normal.
Ist völlig normal. Keiner fordert, das abzuschaffen. Ich meine, das kommt aus einer Zeit, als fast keiner einen Führerschein hatte. Das muss man sich ja nochmal reintun. Ältere Leute haben das auch schon etliche Male hinter sich gebracht. Anfangs unter 50 Jahren muss man alle 10 Jahre das machen. Dann wird die Frist 5 Jahre. Dann, wenn man 70 ist, alle 3 Jahre. Also wenn ich 80 bin, habe ich das schon 10-mal hinter mich gebracht.
Und wie ist es dann mit den Kosten? Es ist ja eine ärztliche Untersuchung. Ist das was, was dann sozusagen staatlich unterstützt wird, oder muss man dafür dann nochmal selber bezahlen?
Muss man selber bezahlen, genauso wie jeder seinen Führerschein selber bezahlt, zahlt er natürlich auch, dass er den Führerschein behalten darf. Auch da beklagt sich hier keiner groß drüber. Die Kosten sind auch überschaubar. Es sind so um die 100, 130, 150 Euro vielleicht. Wenn man das alle 10 Jahre, alle 5 Jahre, später alle 3 Jahre zahlt, dann gilt das als akzeptabel.
Wie streng werden denn diese Untersuchungen gehandhabt, und könnte es vielleicht auch sein, dass man da durch bestimmte Seilschaften vielleicht auch schneller mal zu einem Okay kommt?
Es sind amtsärztliche Atteste, die man bekommt. Also das wird schon ernst genommen, und als Arzt mache ich mich strafbar, wenn ich da jetzt irgendwie einen Gefälligkeitsattest erstelle. Aber andersrum liegt es ja auch auf der Hand. Wenn das ein Arzt ist, der das ganz gut einschätzen kann, den ich vielleicht auch irgendwie kenne aus anderen Zusammenhängen, und der weiß, ich brauche meinen Führerschein, weil ich zwar schon 70 bin, aber mein Auto auch noch für den Gelderwerb zum Beispiel brauche, könnte es sein, dass es einen Ermessensspielraum schon auch zu meinen Gunsten auslegt. Sprich, es ist vielleicht nicht die Untersuchung, wo am genauesten hingeschaut wird, sagen mir einige Leute hier in Italien.
Wie steht es denn in Italien generell so um das Thema gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr? Bei uns steht es ja in der Straßenverkehrsordnung so auf Paragraph 1, aber wahrscheinlich überblättern den viele.
Das sind ja immer so Fragen, die ein bisschen schwer zu beantworten sind, ne? Weil da gibt es keine knallharten Statistiken drüber, aber du solltest nicht auf dein Recht pochen. Das macht aber auch keiner. Also wenn ich am Zebrastreifen stehe, dann gucke ich, ob ein Auto kommt. Keiner kommt hier auf die Idee zu sagen, aber ich habe ja das Recht, jetzt über den Zebrastreifen zu gehen. Und das Gleiche ist, wenn man sich hier in Rom zum Beispiel auf einer vierspurigen Straße mit dem Elektrofahrrad oder dem Roller bewegt, dann geht das Kreuz die quer und fließt. Da wird man dauernd geschnitten von anderen Leuten, aber die sagen, das weiß doch jeder, dass wir einander die ganze Zeit schneiden, um halt durchzukommen. Sprich, Rücksichtnahme heißt, man weicht einander gegebenenfalls aus, weil man weiß, das gehört halt dazu, dass man einander vielleicht mal in die Quere kommt.
Sagt Nikolaus Nützel aus unserem ARD-Studio in Rom über, ja, wie es in Italien läuft. Und war das jetzt für Sie, wenn Sie gehört haben, auch vieles Neues dabei? Oder waren das Dinge, von denen Sie sagen, ja, das kennen wir so? Ich frage mal an Hannawald. Wie genau kannten Sie die italienischen Gepflogenheiten?
So genau kannte ich sie nicht. Also ich weiß, dass das in anderen Ländern anders gehandhabt wird. Auch die Prüfung psychologisch auch mit psychologische Anteile hat, also die Fahreignungsprüfung. Aber so genau kannte ich es tatsächlich nicht. So, auch wieder was gelernt.
Und dieses Thema Paragraph 1, ich habe ja so das Gefühl, Sie haben schon ein paar Mal die Assistenzsysteme angesprochen und ich habe irgendwann mal, kann ich mich erinnern, von jemandem, der einen Dienstwagen, der eine deutsche Firma war, es wahrscheinlich auch sehr teuer, der ganz stolz erzählte, dass sein Auto ja so gut ist, dass er da mit fast 200 Sachen mal in so einen Stau reingerast ist und ihm ist nichts passiert, weil das Ding so toll ging. Also kann das auch sein, dass man eben diese Selbstüberschätzung, je mehr diese Bastion ist, Sie hatten es ja vorhin auch gesagt, ne, die Verunfallten in Autos sind am geschütztesten von allen, dass man da vielleicht auch sagt, ja, ich gehe ein bisschen zulässig vielleicht damit um?
Ja, das ist immer die Krux bei diesen Fahrerassistenzsystemen. Wenn man die zu sehr bewirbt, dann wird sozusagen der Nutzen dann auch aufgebraucht, indem man einfach schneller fährt. Also Beispiel das ESP, das suggeriert eben auch in kritischen Fahrsituationen, das Fahrzeug noch stabil zu halten und das
Nutzen. Wo die Räder nicht schlackern, ne? Sondern
genau, was sozusagen den physikalischen Bereich so maximal ausnutzt. Und das ist aber immer noch ein Sicherheitssystem. Und wenn natürlich ein Fahrer dann dahergeht und sagt, also ich habe jetzt alles, was sich nicht gegenseitig ausgeschlossen hat in meiner Konfiguration, hier installieren lassen ins Fahrzeug, jetzt möchte ich aber auch 10 km/h schneller durch die Kurve fahren können, dann kompensiere ich das natürlich, dann bringt mir das ganze Sicherheitssystem nichts. Mittlerweile werden diese Sicherheitssysteme gar nicht mehr so beworben, beziehungsweise auch so ausgelegt, dass sie also möglichst nicht nerven, sprich Fehlauslösen. Das ist bei einigen Sicherheitssystemen wie dem Totwinkelassistent ja nicht immer möglich. Der piept eben auch mal oder gibt ein Geräusch von sich, wenn es jetzt gar keine kritische Situation ist. Aber es wird versucht, sozusagen diese Fehlauslösung möglichst zu minimieren und auch immer nur dann zu assistieren, wenn es notwendig ist. Das ja, geht bei dem einen System mal besser, bei dem anderen System mal schlechter. Das kommt auch sehr immer auf den Hersteller drauf an. Und das ist auch wieder ein Punkt bei den älteren Fahrern. Kommen Sie mit den Fahrerassistenzsystemen überhaupt zurecht? Ja. Also das beginnt beim Navigationssystem. Wenn das Navigationssystem kann sich eben auch mal irren, da ja, dann tritt schon Verwirrung ein und dann ist man aufgeregt. Und wenn ich dann eine Menüführung habe, die ich vielleicht als älterer Fahrer nicht kenne, weil ich eben diese ganze, sag mal, Entwicklung der letzten 20 Jahre, was die Bedienung im Smartphones und Computer und so weiter nicht so miterlebt habe wie als junger Fahrer, dann fällt mir das eben auch schwer, diese Assistenzsysteme richtig zu deuten, richtig einzustellen und so weiter. Also auch da muss man bei den Assistenzsystemen darauf achten, dass die selbsterklärend sind und dass die Warnung, die dann eben ausgeschüttet wird, auch richtig verstanden wird. Ja. Es gab mal eine Zeit lang, da hat dann so der Sitz vibriert und das sollte einem suggerieren, dass man nicht mehr in der Mitte der Spur ist. Und viele Leute haben das einfach nicht verstanden, diese Rückmeldung als haptisches Signal. Aber ich kann eben auch nicht alles nur akustisch machen und überall was piept im Fahrzeug, dann weiß ich auch nicht, um was geht's denn jetzt. Das ist ein großes Feld bei der Entwicklung dieser Fahrerassistenzsysteme. Das wird auch noch weitergehen und da muss man nicht nur zukünftig, das macht man jetzt schon, eben auch das Verständnis der älteren Generation mit aufnehmen und sagen, dass der beste Parkassistent nützt mir nichts, wenn die ältere Person den nicht bedienen kann.
Ja, ich hatte meinen Bekannten, der immer gesagt hat, er musste bei Navigationssystemen die männliche Stimme einstellen, weil wenn das ab Werk mit Frauenstimme ausgeliefert wird, die ist nicht so genau. Der festen Überzeugung. Okay. Glaube ich, da gibt es also keine, das kann man glaube ich nicht unterschreiben, oder?
Sicher nicht, also die sollten eigentlich dasselbe, zwar in einem anderen Tonfall aber oder in einer anderen Sprachmelodie, aber das sollte dasselbe sein, was dort gesprochen wird.
Habe ich ihm auch erklärt. Aber eine Sache, die mir eben, als ich ihn zugehört habe, aufgefallen ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel beim Hören einen höheren Ton vielleicht nicht mehr so gut hört, dann ist natürlich so ein Piepen von so einem Abstandswarner, der mir, dass ich nicht hinten gegen die Garagenwand fahre, den höre ich dann vielleicht unter Umständen nicht mehr.
Das kann durchaus sein, ja. Da gibt es natürlich auch Rückfahrkamera, die dann eben 360 Grad Ansichten hat, aber auch die haben letztendlich Grenzen. Also wenn ich rückwärts mal in so einer Tiefgarage in einem Einkaufscenter oder sowas einparke, dann kann diese Rückfahrkamera auch nicht alles absetzen. Da gibt es beispielsweise so Lüftungskanäle oben. Ja, da muss ich eben aufpassen, da muss ich eben doch mal in den Spiegel schauen. Ja. Und es gibt auch, je nachdem, wo die Kamera eben installiert ist in dem Fahrzeug, Bereiche, die können eben diese Kameras auch nicht abdecken. Also man darf sich da nicht zu 100% drauf verlassen, sie assistieren eben nur. Mhm. Und man spricht ja mal von der Hoch- oder Vollautomatisierung von Fahrzeugen, dass ich also quasi so ein Roboter-Taxi habe. Das wird auch in Zukunft so sein. Aber wie viele Jahre, und wir sprechen ja nicht von Jahren, sondern von Jahrzehnten, das noch dauert, bis das wirklich fehlerfrei innerorts funktioniert, das wird noch dauern. Da hoffe ich dann drauf, wenn ich mal alt bin.
Dass dann der Polizist sagt, Sie hören und sehen nichts mehr und können kaum noch laufen, steigen Sie in Ihr Auto, dass es Sie heimfährt.
Zum Beispiel.
Das wäre eine Möglichkeit. Ein anderer Aspekt, der eben auch noch so ein bisschen rauskam, war nämlich die Frage, das muss ja selbst bezahlt werden in Italien zum Beispiel, wenn man zum Arzt geht. Das würde ja wahrscheinlich dann in Deutschland auch so sein, weil man sagt, das ist ja ein Führerschein, ist ja etwas, was viele dringend brauchen, aber trotzdem letztendlich in gewisser Weise auch ein Luxus ist und nicht wie die Luft zum Atmen ganz zwingend notwendig. Und da habe ich so an Frau Hofmann denken müssen, an ihre Klienten, wenn sie sich anschauen, mit wem sie als Seniorin, Senior zu tun haben in der Seniorenlebenshilfe. Da wird nicht jeder sagen, ja, ich noch eine Untersuchung, die jetzt auch noch viel Geld kostet, weil so Privates mache ich mal, weil mein Auto schon fast auseinanderfällt. Und wie wäre das so? Sind das alles gut betuchte Leute oder eher welche, die dann sagen, das wird dann schwierig?
Ja, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, das muss ich ehrlich zugeben.
Sie kennen die Kontostände
ja.
nicht.
Naja, nee, das kann ich definitiv nicht abschätzen.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, wenn jemand sagt, also mein Auto ist schon ziemlich alt, ich hoffe, ich komme noch durch den TÜV, aber wenn ich jetzt für meinen TÜV nenne ich es mal, ja, selber bezahlen muss.
Was ich festgestellt habe, dass ältere Leute durchaus kein Problem haben, für ihre Gesundheit Geld auszugeben. Mhm. Ne? Und wenn das dann einfach, ja, hängt ja das Autofahren mit der Gesundheit zusammen, dann wären die durchaus bereit, mhm, denke ich, dann.
Ja. Gut, jetzt haben wir die ganze Zeit immer gesagt, Sie sind von der Seniorenlebenshilfe, wir haben noch gar nicht erzählt, was das eigentlich ist. Also Sie unterstützen Menschen, die in einem höheren Alter sind, die vieles nicht mehr können. Wir haben auch gesagt, manchmal fahren Sie die dann auch mit dem Auto. Können Sie mal kurz was sagen, was eigentlich diese Aufgabe ist und was die Seniorenlebenshilfe so insgesamt leistet?
Ja, grundsätzlich arbeiten wir vorrangig mit Senioren mit anerkanntem Pflegegrad. Somit übernehmen auch unsere Kosten, die Pflegekassen, je nachdem, in welchem Pflegegrad man ist, in welchem Umfang man finanzielle Zuschüsse erhält. Und wir unterstützen beim Einkaufen, beim Haushalt, wir begleiten. Wir sind Gesellschafter, unterhalten uns viel. Das ist die sozialen Defizite, die Einsamkeit, das ist wirklich ein sehr hoher Aspekt. Mhm. Und ja, und eben das Begleiten, das Fahren zu den Ärzten. Die ärztlichen Untersuchungen, die steigen im Alter, die Mobilität lässt nach.
Also könnte es auch sein, dass Sie zum Beispiel jemand, der sagt, ich fahre noch selber, dass Sie da zusteigen und sagen, ich gehe aber mit, weil du kannst die Formulare nicht mehr so ausfüllen. Das könnte also auch mal sein?
Nein, das ist aus versicherungstechnischen Gründen so. Ist das dann genau wieder umgekehrt. Ja. Die Senioren fahren quasi in unseren Fahrzeugen mit und ja.
Okay. Und Sie sagten es eben, meist wird es dann am Ende irgendwie von den Pflegekassen bezahlt, aber nicht unbedingt, weil letztendlich ist das erstmal ein, ich nenne es mal Geschäft, ja, zwischen Ihnen und dem Klienten.
Die Gelder, die zur Verfügung stehen, die sind ja, da muss man auch kein Geheimnis draus machen, die sind nicht ausreichend für den Bedarf, sodass es meistens nicht ausbleibt, dass dann Eigenleistungen noch zu erbringen sind. Ne?
Mhm. Und da sagen sich aber diejenigen, die das können, auch auf jeden Fall, es gehört ja dazu, ich muss ja am Leben noch teilhaben können.
Für die Mobilität ist ja letzten Endes ist immer noch preiswerter als ein Taxi. Und der Taxifahrer schmeißt dich irgendwo raus und da bist du dann auch dir selbst überlassen und wir begleiten, wir sind mit dabei. Und wenn gewollt wird, wir gehen auch mit zum Arzt rein. Mhm. Oftmals werden ja auch die Diagnosen gar nicht mehr verarbeitet, der Informationsfluss, der vom Arzt kommt. Na, dass wir dann, wir dienen quasi dann auch als Gedächtnis. Und erzählen dann im Anschluss nochmal, was jetzt alles gesagt wurde und was jetzt notwendig ist. Wir fahren wieder sicher nach Hause.
Aber die Selbstbestimmung?
Die Töchter und die Söhne von, ja.
Die zu weit weg sind vielleicht und die dann, genau, die sie dann übernehmen. Aber die Selbstbestimmtheit derjenigen, die sie betreuen, die bleibt auf jeden Fall immer erhalten. Das heißt also, die sind immer die Chefs im.
Definitiv. Wir machen, was gewollt wird.
Wir reden über die Herausforderungen, möchte ich es mal nennen, wenn man im Alter Auto fährt und eben waren wir bei den Assistenzsystemen. Und ich weiß, dass Herr Losleben ja nicht nur mit Senioren im Auto unterwegs ist, sondern auch mit jungen Leuten. Wie ist das eigentlich bei denen? Kommen die mit diesen ganzen, da piepst links, da quietscht dort, dann schaltet beim Rückwärtsfahren plötzlich die Kamera ein. Huch, da ist ja ein neues TikTok-Video drauf. Ach nee, Quatsch, das ist ja meine Parkfläche. Wie gehen junge Leute damit um? Kommen die damit ganz gut klar und die Älteren tun sich nur schwer oder ist das eigentlich fast schon egal?
Na gut, junge Menschen wachsen natürlich in die Situation besser rein. Also sie lernen es kennen und wenn ich nicht anders kenne, gewöhne ich mich auch daran. Allerdings ist die Akzeptanz, was die Fahrerassistenzsysteme angeht, nicht so hoch in der Jugend, wie man manchmal glauben mag. Mhm. Das heißt, zum Teil gibt es da sogar die Abneigung, dass sie diese Dinge nicht möchten.
Okay, ja. Weil?
Naja, weil manche Dinge, es wurde vorhin ja schon angesprochen, es gibt Assistenzsysteme, die helfen den Menschen. Und alles, was hilft, was im Hintergrund passiert, was ich nicht spüre, das ist gut. Ja, das nützt der Mensch. Ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, als die ersten ABS-Autos kamen, konnte man das gut beobachten. Wenn Sie früher einen langen Berg reingefahren sind, zum Beispiel bei uns vom Fichtelberg oben Richtung Tellerhäuser, dann hat jedes Auto, bevor es auf die Kurve zufuhr, 100 Meter vorher schon mal gebremst, ein, zweimal, um zu schauen, ob da alles funktioniert. Als die ABS-Autos da waren, jetzt bremst du unmittelbar vor der Kurve, weil keiner mehr dran denkt, dass da irgendwas schief gehen kann. Das sind Gewohnheiten, die prägen sich aus. Und ähnlich ist es auch bei den anderen Assistenten wie Einparken. Und hier, naja, gut, es gibt verschiedene Techniken, ich weiß das schon, manche gehen besser, manche gehen schlechter, aber bei manchen Techniken auf den oftmals sehr kleinen Supermarktparkplätzen, da hupt es die ganze Zeit, während sie reinfahren, wenn sie schön mittig reinfahren, und das ist für junge Menschen auch nicht unbedingt leicht. Und bei vielen Autos kann man es auch gar nicht mehr abstellen. Das heißt, man muss das erdulden. Mhm. Ja, also ist, nicht alles macht das Leben leichter, auch wenn die Theorie, die dahinter steckt, doch immer eine Erleichterung verspricht.
Haben Sie schon Menschen beobachtet, die dann das Radio leise gedreht haben beim Einpacken?
Na gut, in der Fahrausbildung läuft ja das Radio im Regelfall nicht.
Ach so, okay.
Ne, sodass das da keine Rolle spielt.
Ich wollte jetzt nochmal so ein Fachmann-Sanktion, quasi die Bestätigung vom Fachmann haben, dass ich nicht verrückt bin, weil bei mir ist das so. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt hier irgendwie einparken, dann wird ganz kurz die Mute-Taste gedrückt und dann ist Stille im Auto, damit ich nicht bloß den Pieper gut höre, sondern eben auch das Gefühl habe, ich bin ein bisschen konzentrierter.
Ja gut, das hilft. Ne?
Ja. Also ist es nicht schlimm.
Gut. Nein, das ist nicht schlimm.
Sehr schön. Okay, dann wäre eine Frage noch, ich weiß gar nicht, wen ich davon jetzt frage, weil wir sind jetzt gerade bei diesen technischen Hilfsdingen und ich weiß auch, dass uns eine Zuschrift erreicht hat, wo jemand so sagte, naja, eigentlich ist das doch alles ganz gut, er hat jetzt so einen Versicherungstarif, in dem auch noch so ein kleiner ein Kontrollkästchen im Auto sitzt und dann genau merkt, wie bremst er, wie vorausschauend fährt er, ist die Geschwindigkeit überhöht. Sind das Dinge, wenn wir jetzt so bei diesem Lerneffekt sind, den Herr Losleben gerade gesagt hat, die da gut sind, also so ein bisschen Bevormundung über den monetären Teil, weil man ja dann einen günstigeren Tarif kriegt, wenn man das mitmacht?
Ja, natürlich. Es wird ja dort gemessen, welche Fahrgewohnheiten hat jeder und daraus gibt es halt irgendwo einen Algorithmus, der raus errechnet, welche Gefahren könnten sich damit verbinden. Und das ist sicherlich erprobt und wenn es belohnt wird, ist es ja für beide Seiten gut. Also einmal ist es ein Anreiz für denjenigen, der fährt, dass er sagt, ich möchte möglichst wenig kritische Situationen erleben oder möchte versuchen, sehr vorausschauend die Dinge zu planen. Und für die Versicherung ist es natürlich auch eine Variante, dass sie sagt, okay, wir geben jetzt zum Beispiel Nachlass oder irgendetwas und können es auf was berufen. Ja, das ist also nicht pauschal, weil jemand was angibt oder unterschreibt.
Also nicht wie öffentlicher Dienst kriegt schon mal automatisch.
Genau. Ja, ne, sondern der macht was. Ne? Und also das ist eine Win-Win-Situation, also halte ich erstmal für gut. Mhm. Es muss natürlich auch technisch ausgereift sein und nachvollziehbar sein, was da passiert.
Da würde ich mal fragen, ob wir den Ball rübergeben können zu Professor Hannawald. Haben Sie sich mit diesen Systemen schon mal beschäftigt? Sind die ausgereift? Sind die was wert?
Also das sind sozusagen Systeme, die das Fahrverhalten vermessen und also in irgendwelche physikalischen Parameter bringen, also die Längsverzögerung, die Querbeschleunigung und so weiter. Und ab gewissen Schwellwerten spricht man eben von einem eher defensiven Fahrer, bei den höheren Schwellwerten dann eben eher von dem, ja, bis hin zum aggressiven Fahrer. Da kann ich also ganz unterschiedliche Cluster bilden, rein aus diesen Messdaten heraus. Und das nutzen natürlich die Versicherungen, um zu sagen, na gut, also wenn hier jemand bei jeder Normalfahrt dreimal eine nahezu Vollbremsung macht, dann ist das eben nicht unbedingt ein defensiver Fahrer, dann kann ich den dafür nicht sozusagen bevorteilen. Das mache ich eben nur bei dem, der eben immer gezielt an die Ampel heranrollt, keine großen Querbeschleunigungen, keine großen Beschleunigungen fährt, auch immer innerorts oder außerorts die Geschwindigkeit einhält. Das wird dann eben durch diese messbaren Parameter im Versicherungsbeitrag sich widerspiegeln.
Ja. Ich kann mich dunkel erinnern, dass meine Kollegin vor Jahren war das allerdings schon oder vor ein paar Jahren ankam und morgens fuchsteufelswild war, weil ihr Auto irgendwie das registriert hat. Sie musste bremsen wegen irgendeinem kleinen Tier auf der Straße. Und dann später kam, ich weiß gar nicht, ob sie das dann gemeldet bekam, gleich so unter dem Motto, ihr Bonus ist futsch, weil sie haben einfach ein paar Mal zu oft gebremst. Okay. Das sind dann vielleicht noch solche Sachen, wo noch Kinderkrankheiten drinstecken, wo man dann eben sagen muss, da ist die Technik vielleicht erstmal zu erzieherisch gewesen an dieser Stelle. Also da sind wir auch noch wahrscheinlich in einem Findungsprozess. Ne?
Ja, es ist eben Fahrverhalten. Man kann es sich manchmal mit einem langsam fahrenden Fahrer deutlich unsicherer fühlen als mit einem schnell fahrenden Fahrer. Also das ist eben nicht nur der physikalische Parameter, der da eine Rolle spielt, sondern zum Fahrverhalten, zum sicheren Fahren gehört eben auch das vorausschauende Fahren. Wie geht man damit um? Und das können diese Geräte alle nicht messen. Die messen ja quasi nur die Bewegung des Fahrzeugs. Von daher ist das Fahrverhalten, was dort gemessen wird, nicht unbedingt immer das Fahrverhalten, was man selber einschätzen würde. Und da gibt's, genau wie Sie eben gerade sagen, bei Ihrer Kollegin, dann den einen oder anderen Ausreißer, wo man sagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich habe hier dreimal eine Vollbremsung gemacht, der Versicherung den Unfall erspart und jetzt wäre ich hier noch abgestraft, indem ich Punkte abgezogen bekomme. Das war dann sicherlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
Mhm. Ich habe gar nicht Frau Hofmann gefragt, wenn Sie die zu betreuenden Seniorinnen und Senioren bei sich haben, kriegen Sie dann manchmal auch Rückmeldungen, so was Ihr Fahrverhalten angeht, oder trauen die sich das nicht?
Ich habe einen einzigen dabei, der mir immer erzählt, schön rechts, links, obwohl das Navigationssystem das macht. Daneben sitzt dann meistens noch seine Frau, die den ihm wieder ins Wort fällt, dass er mich mit seinem Gerät nicht ablenken soll. Mhm. Er hält sich dann aber nicht dran, er sagt dann wieder, ne, vorne fahren wir aber rechts und das Navi sagt aber links. Und die Frau wieder, na, aber jetzt Günther, jetzt bringst du ja ganz durcheinander. Und,
irgendein, ne? Günther.
Ja, irgendein Günther, das ist tatsächlich irgendein Name.
Okay, ne? Gut. Ah, okay. Also man kriegt auch sein Feedback dann auf jeden Fall.
Ja.
Und da muss man nicht unbedingt schon ein betagter Fahrer oder ein betagter Fahrerin sein.
Das bringt ja einen manchmal zum Schmunzeln.
Apropos Feedback, wir haben ja gefragt, wie es anderen so geht. Ich denke mal, Stefan Wiegert aus der Dienstagsdirektredaktion kann uns da vielleicht noch ein paar Dinge zusammenfassen, was noch so auch über den Lauf jetzt unserer Diskussion noch gekommen ist oder eben auch schon im Lauf des Tages.
Mir tut es total leid, dass wir nicht alle Hörer zu Wort kommen lassen können, die sich heute an uns gewandt haben und so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen gebracht haben, aber ein paar habe ich für uns aufgezeichnet.
Na dann.
Sicher, ältere Menschen haben gesundheitliche oder auch körperliche Beeinträchtigungen. Ich schaue nur sehr viel Fernsehen und höre viel Radio. Aber die schwersten Unfälle mit riesen Personenschaden oder auch Sachschaden werden von jungen Menschen verursacht, teilweise mit hohem Alkoholgehalt, mit Drogen, unter Drogen stehend. Ich finde, da sollte man auch mal was dagegen tun.
Ja, hallo. Ich finde es in Ordnung, aber für solche Sachen müssen genügend Ärzte da sein, die solche Medizinchecks machen, vor allen Dingen im ländlichen Bereich. Denn da fehlt es von vorne bis hinten an Fachärzten. Und ich weiß nicht, ob das jemand dann in dieser Zeit auf die Reihe kriegt. Dass so ein älterer Mensch dann zeitnah einen Termin kriegt und... Ja, also das ist alles schnell dahingesagt und ja, die Alten, die werden immer schuld an die Unfälle. Ja, die Jugend etwa nicht?
Die Jugend etwa nicht. Mhm. Was ganz interessant.
Neues Sendungsthema.
Ja, dann haben wir auch schon den Titel. Sehr schön. Mhm. Was mir aufgefallen ist, das ist sicherlich nicht repräsentativ und das ist auch garantiert keine belastbare Studie, die ich jetzt durchgeführt habe. Es sind nur ein paar hundert Hörer gewesen, die dabei waren. Wenn die Leute aus den Städten kommen, Leipzig und Dresden, sagen die, na, selbstverständlich, spätestens mit 70, genauso wie das Auto TÜV braucht, brauche ich auch meinen TÜV und dann gehe ich zum Arzt und wenn ich merke, das läuft nicht so ganz so gut, dann ist das völlig normal, dass ich auf meinen Individualverkehr verzichten kann. Mhm. Wenn ich aber Richtung Schneeberg, Richtung Annaberg, Richtung Hoyerswerda, schon Richtung Kamenz und so komme, dann sind die Leute in aller Regel so weit, dass sie sagen, naja, ich sehe das schon ein, dass man das braucht, aber wer bringt mir eigentlich meine Getränkekiste nach Hause und wer bringt meine Partnerin zum Arzt? Daraus entspannt sich aber eine ganz interessante Diskussion. Und zwar bin ich dann darauf hingewiesen worden von einem anderen Hörer, wie sieht das eigentlich aus mit so Transportern, wenn alle sich die Lebensmittel und ihre Einkäufe nach Hause liefern lassen, ist das nicht vielleicht sogar noch gefährlicher, als wenn 2, 3 Senioren auf der Straße unterwegs sind, die ein bisschen langsamer sind, als wenn eine ganze Armada an Transportern über die Autobahn hämmern. Da sind doch die Unfälle deutlich höher mit den Schäden und mit den ganzen Folgen. Mhm. Da haben wir einen Unfallforscher mit am Tisch sitzen.
Völlig unvorbereitet.
Die Lieferdienste schlecht reden.
Genau.
Nein, also aber das stimmt. Kleintransporter sind, glaube ich, wenn Unfälle entstehen, sind dann oft die Schäden ziemlich dramatisch. Ne?
Genau, die Kleintransporter haben eben einen sehr großen Unterschied zwischen Leer- und Vollladung. Das heißt, das Fahrverhalten ändert sich auch bei diesen Fahrzeugen. Und es ist auch nicht wirklich das beste Fahrverhalten. Das sind also eher LKWs. Das fährt sich vielleicht für den Normalfahrer wie ein PKW, es ist aber eigentlich kein PKW. Und damit sind eben diese sozusagen Transporter für die Geschwindigkeiten, die sie fahren können, teilweise gar nicht ausgelegt. Erst recht nicht für die Überladung, mit der sie dann häufig gefahren werden.
Man überschätzt sich also als Fahrer oft, weil man es von seinem PKW gut kennt und denkt, es sieht ja alles genauso aus, ich hau jetzt mal genauso drauf und das Ding ist aber größer, reagiert anders.
Dann kommt natürlich noch dazu der Druck, den die Fahrer eben auch haben, jetzt mal völlig unabhängig vom Lieferdienst, die haben eben das Auto voll, ob nun mit Paketen oder mit Einkaufskisten etc., die haben ihren Zeitplan und das ist, glaube ich, gar nicht mal unbedingt, dass die immer pünktlich Zeit oder Feierabend haben wollen, sondern dass die einfach in sehr, sehr eng getakteten Plan haben, was sie wohin bringen müssen und der ist eben nicht immer einzuhalten. Da gibt es mal einen Unfall, da gibt es mal einen Ampelausfall, da gibt es mal eine Umleitung und dann ja, summiert sich das auf und irgendwann fahren sie dann natürlich immer euphorischer und dann passieren eben genau diese Unfälle.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Annette Hofmann, einer Begleiterin der Seniorenlebenshilfe aus Leipzig, Lars Hannawald, Professor für Kfz-Technik und Sicherheit an der HTW Dresden und Peter Losleben, dem Vorsitzenden des Landesverbands Sächsischer Fahrlehrer. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail. dienstagsdirekt@mdr.de ist die Adresse, dienstagsdirekt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt's jeden Dienstag ab sofort immer 18 bis 20 Uhr live im Sachsenradio und er ist als Podcast gern in der ARD Audiothek 3 Jahre lang nachhörbar. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstagsdirekt. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.